Ja, und im Prinzip war das das letzte Mal, dass ich mir gesagt habe, dass ja, ich hab's jetzt schon
Super
verkackt, Anmoderation
Einleitung,
habe ich verkackt. Ich habe die Anmoderation verkackt. Marco kommt zu mir her und sagt so: Möchtest du diese Anmoderation machen? Zum allerersten Mal. Ich so: Ja, jetzt kommt mein großer Moment. Und ich hab's verkackt. Okay, ich fange noch mal an. Tut nur so, als ob jetzt noch nichts gewesen wäre, okay? So, und es geht los. 3, 2, 1. Ja, und so habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Ach so, scheiße, wir nehmen schon auf. Hi! Na, ihr Muckelmäuschen?
Hallo.
Und Fabian.
Guten
Nein,
Tag.
Spaß. Ja, hi, ich bin's. Kit. Aber weil der Marco mich nicht alleine das machen lässt, habe ich ihn auch hier.
Hallo,
Hallo Marco.
hallo.
Genau. Und der Fabian ist auch da.
Ja, moin.
Ja, moin. Du hörst dich richtig motiviert an.
Puh.
Das,
Ja, du, also
ich sehe schon.
deine
Die
Anmod hat
nächste
mir so
Anmoderation
das
machst
ganze
du
Leben
bitte, okay?
ausgesaugt, was ich in mir drin hatte. Aber ansonsten, ja.
Ja, okay. Wow, total. Okay. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Nein, Leute, the boys. The boys. Ihr Zuhörer habt die erste Folge hoffentlich schon gehört, in der wir über die ersten drei Folgen The Boys Staffel 2 gesprochen und palavert haben. Wenn ihr das hier hört, liebe Zuhörer, wenn ihr das hier hört, dann ist die vierte Folge jetzt auch draußen. Und darüber reden wir heute. Habt ihr Bock?
Ja.
Ja, absolut. Ich sehe es schon. Da drüben, in den Rängen. Die schreien da hinten. Da hinten eine Frau hat ihr T-Shirt ausgezogen. Und ein Baby schreit, Sirenen heulen auf. Beginnen wir doch einfach direkt, oder? Mit unserem Lieblingssegment, das ich gerne nenne, What the fuck happened with the Deep? Wir
Ja.
wissen ja, in den letzten drei Folgen, The Deep, ist da schon ein bisschen krass unterwegs. Mittlerweile auch etwas, ja, etwas paralysiert, etwas traumatisiert durch den Tod seines Wahlfreundes, durch ein Speedboat. Aber nee, aber generell die Folge, die fängt ja auch ein bisschen anders an als die vorigen Folgen. Die fängt ja im Prinzip an wie so eine Doku, in der eine Frau interviewt wird, wie man das so kennt. Wie nennt man das? Talking Heads, ne?
Genau. Ja.
In der dann eine Frau Frauen interviewt werden. Das zieht sich über die gesamte Folge. Und am Ende dieser Folge stellt sich dann heraus, das sind alles so Interviews, die ja die The Deep geführt hat mit diesen Frauen. Und diese Frauen wurden ausgewählt von dieser Church, dieser Kirche, dieser Sekte, um potenziell einen Lebenspartner für The Deep zu finden. Weil auch hier, auch diese Kirche arbeitet wohl mit PR-Leuten und gut fürs Image wäre es auf jeden Fall, wenn The Deep sich praktisch wieder nach seiner, ja, wie sagt man da, nachdem er so einfach abgestürzt ist, wieder aufersteht und sein Leben so unter Kontrolle bringt. Und was hilft da oder was ist da am besten? Natürlich eine Frau haben, die glücklich mit ihm verheiratet ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Einzige, was mit The Deep in dieser Folge passiert, oder? Dass da eben
Jo.
diese Interviews halt geführt werden, von denen manche spektakulärer sind als andere. Fabian, wie fandest du diese Ed Sheeran-Tirade? Ich fand's genial.
Vor allem kam es dann so aus dem Nichts. Das ist halt wieder, das, ich habe es mir auch wieder aufgeschrieben, die Comedy ist zu gut. Und dann auch dieses Beispiel mit dem Ed Sheeran-Tattoo, weil es ist einfach so dumm, aber es ist so witzig und man kann es auch irgendwie glauben, weil da habe ich keine Worte mehr. Wir haben ja schon so oft jetzt gesagt, dass uns gefällt, dass sie in der Realität verankert ist, diese Serie. Und gerade mit so Dingern, die haben nichts mit dem Plot zu tun, ja. Aber allein, dass da jemand erwähnt, dass ein Ed Sheeran-Tattoo hat oder sowas, da holt sich die Serie dann irgendwie, bedient sich an der Realität und schafft es dann wieder, das Organische irgendwie einzubringen. Und ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, alles, was mit The Deep zu tun hat, feiere ich. Ich fand es schade, dass man hier ein bisschen wenig von ihm gesehen hat. Am Schluss ja im Endeffekt nur die Heirat wird gezeigt, glaube ich, weiß ich schon gar nicht mehr. Oder dass sie halt jetzt heiraten würden. Er wollte ja eigentlich die Frau, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen
Sexgeil
versaut
ist,
ist, die
ja.
so sagt, sie ist für. Sie ist für Feminismus, aber sie will auch mal ordentlich, ne, hier.
Und was ist wohl, was spricht wohl, ja, was spricht dagegen, wenn man Lust hat und sich dieser Lust befriedigen will? Ja. Und Dieb halt komplett so, wow,
bin ich dabei.
Mama, kann ich die haben? So ein bisschen. Aber die, hier die Church-Dame, die Kirchendame, die da, die repräsentiert,
Carol,
sagt so, ja, genau, so, ja, hier, du heiratest die. Ja, aber ich fände mit der jetzt gerade, ihm hatte ich eine richtige Connection. Nein, weil die andere ist die richtige.
Ja.
Und das ist auch so wieder, der wird natürlich dann auch hier wieder ausgenutzt, und auch hier dieser PR-Maschinerie ein bisschen auch zu Opfer, ja, zu Opfer geführt werden, dass, wie es jetzt auch bei den Seven halt so ist oder bei Ward generell, in der das auch einfach alles gefaked ist, natürlich. Und, ja, das ist schade, dass es relativ wenig in dieser Folge für The Deep gab, aber dieser kurze, also praktisch dieses Ding war, dieses Segment war einfach toll, in dem die Frauen einfach irgendwie sagen, ja, was bedeutet irgendwie auch Liebe für dich? Und ja, genial einfach, weil du auch erst am Ende der Folge praktisch checkst, okay, hier geht es jetzt praktisch um The Deep und dass er einen potenziellen Partner sucht oder so. Davor war es da auch immer so, oder zumindest ich, so ein bisschen, was soll das jetzt? Was bedeutet das? Ja. Was wollen die uns damit sagen? Übrigens zu dem Ed Sheeran-Tattoo muss ich halt auch da nochmal sagen, also meine Freundin und ich, wir haben uns das angeschaut und beide gleichzeitig gesagt, selber schuld. Also sorry. Also Liebe ist schon, kann schon Berge versetzen. Und ich würde auch sehr, sehr vieles für meine Liebe tun. Aber den Namen, also Tabu ist der Name des anderen, weil du weißt nicht, was passiert. Und zweitens, irgendwelche Musiker oder irgendwelche Geschichten, bei denen du halt sagst, okay, das machst du nicht für dich, sondern das machst du, weil die andere Person das halt geil findet oder so. Tattoos müsst ihr euch selber aussuchen. Kinder.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Seid ihr tätowiert?
Nö. Nein, ich auch nicht.
Nee? Ich auch nicht. Ich habe aber tatsächlich, ich spare da so ein bisschen jetzt drauf. Ich weiß noch nicht genau was.
Ed Sheeran.
Aber wenn... Ha! Nein, sicherlich nicht. The Deep. Genau. Ich lasse mir auf meinen Bauch... Ich lasse mir auf dem Bauch die Kiemen tätowieren. So ist das. So mache ich das. Oh mein Gott. Für 1 Million Euro würde ich es tun, glaube ich. Ganz ehrlich, für 1 Million würde ich es tun.
Die Kiemen. Die
Kiemen tätowieren, ja. Nicht Ed Sheeran.
Ich muss ja sagen, seit der letzten regulären Folge, als wir über DC Fandom und so gesprochen haben, hat mir der Nenad ja das Tattoo von Aquaman ganz mundig gemacht. Passt ja auch gerade zum Thema The Deep. Das aussieht, als hätte er so ein bisschen ein Korsett an. Sowas kann man sich doch auch mal stechen lassen. Wenn es dann nicht die Kiemen sind, dann einfach so ein Korsett stechen lassen. Und dann haben wir auch wieder die Verbindung Aquaman-Deep, ist dann auch nicht so weit hergeholt.
Ja, oder du bist so selbstverliebt und machst es wie Steve-O, der einfach Steve-O auf seinem Rücken tätowiert hat.
Ja gut, aber wenn ich von jemand sowas erwarte, dann auch von Steve-O.
Das stimmt allerdings.
Aber kennt ihr den Skateboarder Ryan Sheckler? Ich glaube, der hat auch Sheckler hinten auf dem Rücken tätowiert, ne?
Das ist eigentlich ganz gut, wenn man halt irgendwie weg ist oder tot ist und die Leute müssen einen dann halt identifizieren.
Ja.
Dann ist das vielleicht ganz gut, wenn man sich das irgendwie so seine persönlichen Daten da nochmal drauf tätowiert. Ich habe den jetzt gerade gegoogelt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber nee, ich sehe auch keine. Doch, der hat sehr viele Tattoos. Ja, ich glaube, der hat hinten auf dem Rücken... hat er seinen Nachnamen komplett über zwischen den Schultern tätowiert.
Der hatte mal eine Sendung auf MTV. Sheckler's World, das ist ein Skateboard-Profi, war so ein Skateboard-Wunderkind.
Halt. Vielleicht bin ich da auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu alt dafür. Also ich kenne noch hier so Rodney Mullen und so weiter.
Ja, gut,
Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, die Leute, die kenne ich noch.
Die kenne ich auch. kann ich ja sagen, ist ja dann... Ja gut, ist jetzt dann schon 1 Woche her, wo Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 erschienen ist.
Erschienen werden wird sein, ja, tut.
Genau. ich hoffe mal, ich habe auf jeden Fall ein Interview gegeben. Also ich wurde interviewt von einem Kollegen, der für Spiegel Online einen Artikel zu Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gemacht hat. Aha. Ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr mich ist gelesen, liebe drauf? Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ist da ein Embargo drauf? Darfst du darüber reden, über was er dich gefragt hat?
Ja, was er wollte gerne wissen, wie das so war, dieses damals, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt Tony Hawk zu spielen, was das mit mir gemacht hat und so. Weil ich bin da tatsächlich in dieser Subkultur so ein bisschen auch hängen geblieben oder gebacken geblieben so und war schon ganz geil, ja, ja. Doch.
Also ich kann mich nur an Tony Hawk erinnern, ich hatte das Warehouse-Demo-Level auf irgendeiner PlayStation-Demo-Disc und das habe ich, glaube ich, oh mein Gott, ja, ja. Ich glaube, ich habe die CD kaputt gespielt, so oft habe ich die gezockt. Das war geil. Aber es geht nicht um Tony Hawk und es geht auch nicht um Ryan Sheckler, sondern es geht um unter anderem Carl Urban. Und genau, richtig. Und wir sind immer noch bei The Boys. Mit The Deep sind wir aber tatsächlich durch. Wie gesagt, relativ kurzes Segment leider. Von ihm. Genau. Und ja, sollen wir dann gleich gehen, sagen, was hier mit den Sieben abgeht, mit Wort? Jetzt nachdem hier Stormfront die praktisch den Tag und die ja vielleicht auch Amerika gerettet hat, dass ja indem sie den Bruder von Kimiko einfach kaltblütig gequält und dann ermordet hat.
Ja, haben wir ja schon in der letzten Folge so gesagt, sie wird halt jetzt als krasse neue Heldin gefeiert. Homelander ist halt richtig pissed auf jeden Fall. Und Stormfront prangert halt auch an, also sie wettert im Prinzip richtig so, dass gerade gegen fremde Terroristen, ja, also auch dieses rassistische Gedankengut kommt da immer wieder durch, halt nichts unternommen wird und sie stachelt halt ihre Fans oder wie sie auch durchaus auch mal durchblicken lässt, ihre Soldaten so an, halt, ne? Und Homelander verdrückt sich dann mit seinen Mutterkomplexen. Ja, Fabian.
Da muss ich euch gleich mal fragen, habt ihr das direkt geblickt, was da abgeht, wo dann Homelander...
Nein, also, absolut
also
nicht.
Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, das ist, wir sind jetzt in einer Fantasie von ihm, während er sich gerade irgendwie befriedigt, was auch immer. Auf jeden Fall fliegt er ja so in diese Hütte und Nanu, wer ist da? Wer taucht da im Negligé auf und bietet ihm ein frisches Glas Muttermilch, ist es niemand anderes
als... Während die Brüste fast schon rausploppen, was einfach...
Die sind präsent.
Dass die nicht als Guest-Starring hier mit aufgeführt sind, wundert mich.
Genau, auf jeden Fall ist es Stillwell, die ja eigentlich tot ist.
Ja.
Und dann, dann geht diese Szene erstmal so ein bisschen weiter, ne? Also er lutscht da wieder ein bisschen an der Muttermilch rum, da will ich gar nicht auf Details eingehen, weil...
Ja, er wendet dann vor allem auch, erzählt hat, wie halt gerade alles scheiße ist einfach und er nicht die Anerkennung bekommt, die er will, während halt er seinen Kopf in ihrem Schoß hat und sie ihn dann praktisch so streicheln, so, ja, mein kleines Baby, alles wird gut. Und
genau, ihm so ein bisschen sagt, dass ihn wieder in seinem Ego stärkt und sagt, dass er der Tollste ist und das Stärkste und er sein Selbstbewusstsein dann wieder so ein bisschen aufbauen kann und dann gibt es auf einmal so ein ich kann es nicht mehr halten. Ich so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre vielleicht der Moment, wo er gerade zum Höhepunkt kommt und er kann es nicht mehr halten. Aber nee, auf einmal verwandelt sich das der Wolf vor unseren Augen und da sitzt ein dicklicher Mann.
Im gleichen Negligé
ist es der Doppelgänger, der tatsächlich in der ersten Staffel schon aufgetaucht ist. Und da fand ich es dann auch einfach so wunderschön, dass es ist kein komplett neuer Charakter, der einfach nur für diese eine Szene eingeführt wird. Nee, den gab es in der ersten Staffel schon. Da hilft er ja dabei, auch einen Kongressabgeordneten zu erpressen, indem er sich da als hübsches Mädel tarnt.
Stimmt.
Und der wurde dann wohl von Homelander dazu gebracht. Ich weiß nicht, ob es alleine durch Macht ist oder ob der Doppelgänger vielleicht auch ein bisschen Gefallen dran hat, bei diesem komischen Fetischspiel mitzumachen. Also, ja, merkwürdig. Wie gesagt, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm und das hatte mich der
Dach auch mich die
Also, da muss ich echt sagen: Chapeau, damit habe ich null gerechnet.
Nein.
Und Homelander dreht sich dann auch weg und sagt so: Boah, ey, verwandle ich jetzt bloß zurück, weil er will natürlich jetzt hier diese Illusion dann auch nochmal aufrechterhalten. Und ja, aber es tut so weh. Ist mir scheißegal, du verwandelst jetzt. Und dann macht er halt so und verwandelt sich dann zurück. Und dann ist aber auch wieder alles in Ordnung.
Aber da merkt man dann halt auch wieder, was für ein Soziopath und Psychopath der Typ eigentlich ist, weil es ist ihm scheißegal, ob da gerade seine echte Partnerin, Anführungszeichen, mehr oder weniger ist, oder einfach nur jemand so aussieht und ihm gut zuredet. Solange das so ist, ist ihm eigentlich alles vollkommen egal. Womit wir auch wieder bei diesem Thema sind, was wir letzte Folge schon angesprochen haben, dass er so dieses Konzept von Liebe oder zwischenmenschlicher Nähe, dass ihn das eigentlich überhaupt nicht, dass er es überhaupt nicht versteht und überhaupt nicht begreifen kann. Und solange er da diese Frau vor ihm zu sein scheint, mit der er gute Erinnerungen teilt, ist das für ihn in Ordnung. Und wenn sie dann noch sein Ego boostet, dann ist es umso besser. Genau, und dann geht es im Endeffekt weiter die Reise für Homelander. Er geht dann wieder in den Turm der Sieben, greift da mal Starlight ein bisschen verbal an, weil er ja der Meinung ist, dass sie eine Verräterin ist, wegen der letzten Episode, die er diesen Höhepunkt hatte, wo sie diesen Kampf in dieser Kanalisation hatten, wo Homelander Starlight im Endeffekt dazu bringen wollte, Yui zu töten, sie dann aber gezögert hat und er deshalb davon ausgeht, dass sie in ihn verliebt ist und dass sie eine Verräterin ist, aber sie schafft es dann auch wieder so ein bisschen zu überzeugen, sagt, Yui hat ihr Herz gebrochen und so weiter. Sie kann ihn da ein bisschen von seinem Trip abbringen, weil sonst wäre sie da wahrscheinlich jetzt auch gestorben. Weil da hat man auch einfach gemerkt, dass Homelander auch jemanden wie Starlight wahrscheinlich relativ einfach auslöschen könnte, auch wenn sie ähnliche Superkräfte besitzt, ne, auch kugelsicher ist und Superheldenkräfte hat. Aber sie scheint auch in dem Homelander nicht gewachsen zu sein, muss es dann, sag ich mal, über ihren Geist und über ihre Wörter deeskalieren lassen, schafft es dann aber im Endeffekt und kann ihn da erstmal wieder beruhigen.
Genau, Homelander glaubt ihr. Und auch Black Noir kriegt ein bisschen mehr Story, was ich wirklich gut fand. Aber er ist ja nicht sehr gesprächig und so setzt er sich halt auch nur neben eine Mitarbeiterin bei, ja, Wort wahrscheinlich, reicht ja ein Zettel, wo drauf steht Billy Butcher und ja, bleibt einfach mal so neben ihr sitzen, während sie ihn suchen soll, halt, ne?
Ich find's auch schön, dass es dann auch so richtig schön Exposition-mäßig auf einem DIN A4 Blatt Papier einfach der Name, der das komplette Blatt ausfüllt. Das finde ich gut. Ist natürlich hier auch praktisch, auch für den Zuschauer natürlich. Ja. Aber das, ich stell mir vor, wie er so dann in an diesem Tisch, wo die Sieben sitzen, und dann ganz dick mit einem Edding einfach B, I, L Y schreibt und irgendwie finde ich witzig, also muss ich schon sagen.
Ich fand auch schön, dass es die gleiche Mitarbeiterin ist, die in der ersten Staffel, also das ist der zweite Auftritt von dieser Dame, die wurde in der ersten Staffel auch schon mal zur Sau gemacht, also damals von Stillwell, die auch jemand suchen sollte und jetzt sieht man sie wieder und sie ist einfach wieder komplett eingeschüchtert, bietet Black Noir ja noch diesen Schokoriegel an, den er dann einfach nur kommentarlos ihr den Mülleimer zeigt, dass er den Müll werfen muss und ja, und dann ja, sitzt er daneben dran und guckt ihr einfach bei der Arbeit zu, weil sie muss jetzt irgendwie gucken, dass sie Billy findet, weil Black Noir wohl auf ihn angesetzt wurde und ihn wohl erledigen will.
Wobei ich mir dann auch denke, wenn die doch eh gesucht werden und die diese Technologie haben mit irgendwie so Gesichtserkennung und was weiß ich, auf der ganzen Welt ungefühlt, warum die das natürlich hier jetzt nicht vorher gemacht haben. Klar ist natürlich alles jetzt hier so Suspension of Disbelief, dass man halt so, ja, ist halt so, gehört er zur Welt, sonst wäre ja die Serie innerhalb von 2 Folgen aus. Aber das sind so diese kleinen Logiksachen, die einem da ein bisschen auffallen, die aber nach 2-3 Minuten eh wieder vergessen sind, die man der Serie auch schnell wieder vergibt. Weil so irgendwie letztendlich ist es ja auch nur, es ist eine Fernsehserie, es ist eine Comicbuch-Serie mit Superhelden. Also ja, da ist das jetzt, da kann die Logik auch ein bisschen außen vor kommen.
Was ich dann auch noch ganz, ganz geil fand, ne, A-Train kommt in seinem, A-Train kommt in seinem, ja, krassen Selbstbewusstsein so in diesen Tower und fühlt sich gefühlt so als der coolste Typ dort. Und er sieht halt diesen anderen Speedster sozusagen, ne, in seinem orangenen Kostüm. Ich glaube, das ist auch der gleiche, den wir aus der ersten Staffel kennen, gegen den er in Wettrennen gelaufen ist, so. Und man sieht schon in seinem Gesicht, er ahnt was und ich als Zuschauer habe so auch für mich so, so auch so leicht was geahnt halt irgendwie, ne? Und dann kommt es ja, wie es kommen muss. Homelander wirft ihn halt aus den Sieben halt, weil er mitbekommen hat, dass er so Herzprobleme hat. Und das fand ich, also diese Szene fand ich wirklich, wirklich sehr gut. Also da, das hat mich voll abgeholt auch. Und da habe ich auch so, dass dieser A-Train halt wirklich sehr gut mit seiner Mimik halt auch spielt, ne? Ich sag mal, man sieht ja gar nicht viel von ihm, weil er ja so eine fette Brille noch auf hat und so. Aber so alleine aus seinem, von seinem Mund her, von diesen, wie er halt seine Mimik dort einsetzt, fand ich ganz, ganz geil. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Genau, wie geht's denn weiter mit dem Homelander-Kit?
Mit dem Homelander? Haha. Tja. Also Homelander erstmal, ja genau, also hier A-Train. Er natürlich wird ja vom Homelander, der kriegt dann gesagt, ja gut, sorry, Rudi, du bist raus. Mehr oder weniger.
Genauer Wortlaut. Sorry, Brudi.
Brudi, du musst los. Nee, der wirft ihn halt raus, weil wahrscheinlich halt eben auch dadurch, dass er halt weiß, okay, hey, du performst nicht mehr so gut und irgendwie bist du eh gerade nicht mehr in deinem A-Game. Und deswegen, sorry Leute, und deswegen, ja gut, schmeißt ihn da mehr oder weniger raus. Kurz darauf, also Homelander, der hat gerade so einen Streak, dass er sich gerade so ein bisschen mit den Leuten alle verscherzt, also nicht nur beim generell, beim Volk durch Stormfront und ihren Tiraden, so generell. Die sitzen halt dann auch so mit in einer Talkshow, also Homelander und, warum fällt mir dein Name gerade nicht ein?
Queen Maeve,
genau, richtig. Und ja, da gibt's dann halt auch die ein oder andere auch hier mit Compound-V-Frage, so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, es ist nicht schon so eigentlich deine typische hier so ein bisschen Samstagmorgen-Talkshow so ein Stück weit. Und dann kommt halt dann das und dann geht's eben ein bisschen um Compound-V, aber es geht dann auch darum, dass es halt wenig, auch hier wieder ein aktuelles Thema aufgegriffen wird, dass es einfach wenig Diversity gibt bei den Seven. Und das ist halt gut. Es gibt zwar Frauen, aber gibt es jetzt, aber es gibt jetzt noch A-Train. A-Train ist aber mehr oder weniger dann jetzt schon am Abdanken und so. Was kommt da jetzt dann noch? Und Homelander droppt dann halt hier die Bombe und sagt halt so, ja gut, wir haben nicht nur hier auch Black Noir, von dem man jetzt nicht wirklich weiß, was er ist oder wie er sich identifiziert, aber wir haben auch einen homosexuellen Helden bei uns. Und ja, Homelander outet so mehr oder weniger, ja, outet einfach Queen Maeve im National Television vor Millionen von Leuten live, outet sie halt dann als lesbisch und ja, vielleicht auch mit diesem Versuch, da so irgendwie Sympathiepunkte zu gewinnen. Ja, richtig, genau. In der Zwischenzeit Stormfront auch immer noch weiterhin hier schön an der Social-Media-Maschine pushen, immer schön hier Stimmung gegen Wort machen. Weiß nicht, wie tief das auch irgendwie gegen Ausländer dann auch geht, das habe ich jetzt irgendwie nicht so krass mitgekriegt. Ja, aber die ist halt wirklich sehr, sehr vokal, was dann ist. Die ist dann halt auch auf irgendeiner Rallye dann und redet da auch dann darüber, wo sie dann, wo dann auch Kimiko ist.
Genau.
Kimiko halt mega angepisst, immer noch, weil ihr Bruder tot ist. Ja, will jetzt praktisch hingehen, zögert nochmal kurz und will dann aber los und sie dann angreifen, aber Frenchie hält sie zurück. Und ja, genau, und und sagt dann so, hey, bitte, ich weiß, du bist gerade irgendwie schlecht drauf. Ja, klar, aber so nicht. Und dann ist halt einfach eine Scheißsituation einfach. Ja, richtig, genau. Und dann geht's hier auch weiter, hier auch danach dann Homelander, der dann auch mit Stormfront dann diskutiert, sich streiten. Genau. Weil sie einfach, ja, vielleicht ein Stück weit einfach zu populär ist. Die ist halt natürlich, die geht jetzt gerade, was Beliebtheit angeht, absolut durch die Decke. Mhm. Homelander versucht halt auch ein bisschen zu verstehen, hey, was geht bei dir? Was machst du? Was mach ich? Und so weiter. Und sie hat dann halt gemeint, so, sie hat halt eine richtig krasse Fanbase. Und Homelander weiß halt nicht, wie er mit seiner Fanbase halt eine Verbindung schafft. Und hat dann den guten Vergleich dann auch gebracht, so ja, du hast ja hier deine Leute, aber ich habe nicht nur Leute, ich habe Soldaten. Und ist es dann schon so weit, dass der Homelander dann tatsächlich ihre Hilfe dann auch ersucht in Sachen PR? Ist das schon jetzt? Oder
ja, doch. Sie gucken sich da ja gemeinsam noch so ein paar Memes an.
Ja.
Stimmt, über genau, Homelander, richtig. Ne? Ich sag mal, nicht seine Fans, sondern wahrscheinlich die Fans von der Stormfront stellen ihn halt so ein bisschen mit diesen Memes bloß so. Und ich finde schon, dass das so, sie setzen sich ja dann beide gemeinsam irgendwie auf die Couch oder so. So, es wirkt für mich auf jeden Fall, dass er ihre Hilfe in Anspruch nimmt.
Ja.
So. Ne? Weil er will halt dieser strahlende Held sein, also dieses Image des strahlenden Helden halt haben. Und er braucht jetzt wieder, dass er so seine Fanbase halt wieder einfach abholt, halt, die er verloren hat. So, ne? Ja, ja.
Und das finde ich an Homelander tatsächlich relativ interessant, weil ich mir eigentlich gedacht habe, eigentlich kann ich mir scheißegal sein, was alle von ihm denken, weil er ist so der Obermacker, er könnte wahrscheinlich alle einfach, wenn er wollte, töten.
Ja.
Aber trotzdem hat er halt irgendwie diesen Drang oder diesen Zwang, beachtet, gemocht, geliebt zu werden. Und das von Leuten, die er eigentlich gar nicht als würdig empfindet, überhaupt mit ihm auf der gleichen Erde zu sein, mehr oder weniger. Das fand ich dann schon überraschend komplex irgendwie, dass er aber trotzdem ja da dieses Streben nach Anerkennung hat. Das habe ich so irgendwie dann gar nicht erwartet.
Ja.
Genau, und im Endeffekt, was gibt es noch zu sagen über Homelander? Am Schluss geht er noch mal in seine Hütte. Man denkt, okay, das nächste Techtelmechtel inklusive Muttermilch geht jetzt wieder los. Aber nee, er hat auf einmal keine Lust mehr drauf. Und dann entscheidet sich der Doppelgänger, der Homelander meint zu kennen. Na gut, da verwandelt er sich jetzt mal als Homelander und wird ihn da dann vielleicht oral ein wenig beglücken und ist auch schon mehr oder weniger auf den Knien und ja, streichelt das Gemächt durch den Anzug. Ja. Und also ich habe gedacht...
Auch eine super creepy Szene irgendwie auch.
Aber ich habe gedacht, ja gut, also darauf steht der Homelander. Ich ja, habe gedacht, okay,
passt.
Macht er. Ja. Ja, absolut, absolut. Deswegen, ja. Ein Stück weit kann man dann den Doppelgänger ja dann auch verstehen. Es ist dann auch eine Art Selbstkonfrontation, dass man mit sich selber dann auch so ein bisschen dann auskommen muss. Und er kriegt da diese Sachen halt reingesäuselt von dem Doppelgänger. Und er will das dann aber nicht hören und packt ihn halt und zack, bumm, dann war er ja Doppelgänger. Ja, genau. Und fand ich jetzt auch ganz interessant, weil, ja genau, also Homelander, der tötet praktisch den Doppelgänger. Der hat sich aber jetzt nicht zurückverwandelt. Das heißt, irgendwo ist jetzt eine Leiche vom Homelander.
Ja, fand ich auch ganz interessant. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er sich in seine Urform
ja.
so...
Ja, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, wo man, dass man jetzt sagt, so, okay, das ist jetzt einfach so, das wird jetzt, ich glaube nicht, dass das irgendwie später noch irgendwo reinspielt, aber fand ich jetzt einfach interessant.
Denke ich ja auch nicht.
Ja, genau. Ja, aber das ist auch schon, das war es auch schon hier, was Wort und die 7 angeht.
Ja.
Was ist mit den Boys los?
Ja, wir sehen halt, Frenchy ballert sich halt Drogen rein. Und das wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen. Kimiko ist halt, ja, traumatisiert, traurig, wie auch immer. Frenchy findet aber keinen Zugang mehr so richtig zu Kimiko. Ne, sie ist letztlich voll auf Rache aus, wohingegen sie eigentlich vorher, sag ich mal, von ihrer Einstellung her ja so, ich will mit diesen ganzen Scheiß halt nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Ich will in Ruhe gelassen werden. Jetzt hat sie es aber halt voll auf Stormfront abgesehen. Und ja, der Billy trifft sich mit der CIA-Lady und sie gibt ihm im Prinzip den Hinweis, wo zum einen sich seine Ehefrau aufhält und zum anderen, dass er beziehungsweise die Boys sich mal auf die Suche nach einer sogenannten Heldin oder nach der Heldin Liberty machen sollen. Ja,
die irgendwie aber auch so schon vor 50 Jahren oder genau. so aktiv war, gefühlt.
Genau.
Aber irgendwann mal dann irgendwie wohl verschwunden ist.
Ja.
Ja, genau. Und MM wird damit dann halt sozusagen beauftragt, ja, finde mal Liberty. Butcher macht sich auf die Suche nach der Bäcker. Und ja, und dann treffen sich Starlight und Huey, die treffen sich wieder. Hm. Und er sagt halt so, okay, die ist auch so ein bisschen down, die macht das halt auch alles so ein bisschen fertig gerade so. Komm, wir nehmen dich mit, wir machen einen Roadtrip. Und das ist tatsächlich dann auch so. Starlight und Huey fahren dann nach, ich glaube, das ist North Carolina, Raleigh, ja. Fun Fact, in der Nähe habe ich tatsächlich früher auch mal gewohnt, vor 20 Jahren. Ja, kann jetzt aber nicht sagen, ob das auch wirklich in North Carolina gedreht wurde. Ich sag aber mal, das war so. Auf jeden Fall, die fahren da halt hin und auf dem Weg stoppen die auch an einer Bar, um was zu essen. Und der MM ist dann natürlich, weil halt die Starlight einfach so ein Soup ist und eigentlich auch der Feind, ist dann natürlich da sehr reserviert und will da eigentlich nicht, will eigentlich nichts mit der zu tun haben. Und ihr Starlight fällt dann praktisch auf, dass er so ein bisschen so Ticks hat, dass er so ein bisschen diese Zwangsstörung hat, dass er immer seinen Kaffee so umrührt und unterrichtet den Huey dann auch später dann darüber, dass das halt so ist und das ist ihm wohl auch noch nie aufgefallen. Mir jetzt als Zuschauer tatsächlich auch nicht. Weiß nicht, ob das auch schon vorher als Detail irgendwie mit drin war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Starlight und also Annie und MM, die connecten dann halt, weil die dann halt über Eltern reden und auch hier so ein bisschen über ihre Kindheit, was eigentlich ganz schön ist, ist eigentlich ein netter Moment, in dem dann eben auch hier wieder die Annie ein bisschen humanisiert wird und auch MM da so, du auch mehr über ihn dann auch erfährst, was dann später ja dann auch nochmal, was da dann später auch nochmal aufgegriffen wird mit ihm. Ja, genau. Wie geht's denn dann weiter?
Ja, vor allem finde ich, muss man noch sagen, man erfährt zum ersten Mal so wirklich was über MM, weil der war für mich bisher so mit der belangloseste.
Ja, dann Frau, Kind.
Oder, ja, genau, aber ansonsten fand ich ihn eigentlich immer relativ langweilig oder uninteressant. Mhm. Und deshalb fand ich dann den Roadtrip eigentlich ganz gut, weil man ihn dann zum einen ihn und zum anderen auch Annie ein bisschen mehr kennengelernt hat. Und ja, wir sprechen es jedes Mal dann, aber auch hier, weil man wieder die Charaktere, weil man ihnen mehr Zeit gibt, weil man sie besser erklärt, weil man mehr von ihnen kennenlernt und machen sie ja auch wieder gut. Und ganz ehrlich, also ich finde es ein bisschen frech, dass du nicht erwähnt hast, wie sie We Didn't Start a Fire singen.
Überragend.
Ja. So, ja. Auch so völlig unerwartet ja. Und wird dann ja auch von MM gebrochen, so nach dem Motto, ey, wir sind hier auf keinem Roadtrip nach Vegas, wir haben hier was Ernstes zu tun. Aber ich fand es so eine schöne Szene. Mhm. Erstmal, wie sie das Radio anmachen und überall dieser bescheuerte Song von Starlight im Endeffekt läuft und sie dann umschalten. Und dann ist natürlich Billy Joel, weil ich glaube, in dieser Welt gibt es außer Billy Joel nicht viele Musiker, läuft We Didn't Start a Fire und Annie und Huey singen das zusammen. Fand ich sehr süß. Hat mir gut gefallen.
Stimmt, tut mir leid. Das habe ich tatsächlich, irgendwie ist das bei mir untergegangen, aber klar, natürlich. ja, klar.
Genau, und während wir den einen Roadtrip haben, haben wir quasi noch den zweiten Roadtrip, den macht allerdings Billy alleine. Und zwar versteckt er sich dann, als er Bäcker findet, bei ihrem Auto und will irgendwie mit ihr reden. Da müssen sie dann ein bisschen wegfahren, weil die natürlich dauerhaft überwacht wird von Ward. Und dann haben auch sie so ein bisschen ihre Aussprache. Wobei ich aber sagen muss, dass ich das irgendwie, das hat mich überhaupt nicht gekriegt. Das fand ich irgendwie total langweilig. Da war irgendwie das Gespräch war immer das Gleiche. So, er will, dass sie unbedingt mitkommt, aber sie sagt, sie hat Angst wegen Ryan. Und dann kommt eben diese Szene, wo Butcher sagt, dass Ryan halt auch nur ein Soup ist und es nicht wert ist, gerettet zu werden. Und das hat sich so irgendwie im Kreis gedreht, weil es gab gefühlt drei Szenen, wo jetzt jedes Mal das gleiche Thema war. Zwischendrin hatten sie dann noch kurz Sex. Und dann geht er davon aus, dass sie mitkommt, dann kommt sie doch nicht mit. Und das fand ich irgendwie, das fand ich relativ anstrengend, weil das hat mich auch irgendwie, wie gesagt, null interessiert, weil, ja, weiß auch nicht warum. Irgendwie kaufe ich den beiden auch die Beziehung nicht ab, weil die nicht so zusammenpassen für mich. Da fand ich dann die Szenen mit Huey und Annie fand ich irgendwie schöner, die haben mir da mehr gegeben. Die finden ja dann auch wieder zueinander. Schlafen auch miteinander. Frenchie schläft auch noch mit seiner mal Freundin, On-and-Off-Beziehung, keine Ahnung, mit der Sherry, bei der er sich so ein bisschen ausheult, die ihm dann sagt, dass er sich nicht so anstellen soll, dass er nicht immer probieren soll, alle zu retten. Ja, da haben wir diese drei Beziehungen, die da alle so ein bisschen aufblühen. Und wie gesagt, also da hat mich Becca und Billy wirklich am wenigsten irgendwie von interessiert, muss ich sagen.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich fand die Beziehung oder finde die Beziehung auch am egalsten, sozusagen. Ja. Also da kriegt mich jetzt, haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, die Beziehung zwischen Frenchie und Kimiko halt deutlich interessanter und intimer so. Und bei Huey und Starlight, da muss man halt so aufpassen, dass die sich nicht, also dass da noch ein bisschen mehr Connection kommt, so finde ich. Also
ja, das ist so eine Ross und Rachel Geschichte.
Ja,
kommen sie zusammen oder nicht? Ja. Dann macht wieder irgendjemand was, der andere ist sauer und und dann sind sie doch wieder miteinander und ach, du magst diese Schokoriegel? Jeder Mensch hasst diese Schokoriegel. Komm, wir schlafen gemeinsam.
Ja. Ich meine, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ist ja, sie ist halt die so große Superheldin, die in der Öffentlichkeit steht. Er wird im Prinzip gesucht, so. Ne? Sie dürfen. Und im Endeffekt haben die Boys, also auch er, sich ja zum Ziel gemacht, sie zu töten, so. Also grundsätzlich, so dieses oberste Ziel. Ne? Also ist schon mega schwierig, so. Kann ich alles nachvollziehen, aber trotzdem mal ein bisschen aufpassen, dass das, also daher hätte ich mir auch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht so gewünscht, gerade jetzt in dieser Folge kommt jetzt natürlich durch diesen Roadtrip, da hat man schon was gemerkt, so, aber diese Sexszene dann, ich muss sie nicht sehen, aber dieses Dahinkommen hätte für mich ein Ticken gefühlvoller sein können. Dann hätte ich sie ihnen doch noch ein bisschen mehr abgenommen, so dieses Ganze, ne?
Die tatsächliche Szene war eigentlich auch überflüssig.
Ja,
also das hätte man das auch noch implizieren können.
Zu, ne?
Also, es war einfach so, ja gut, dann zeigt doch einfach, wie die beiden halt ins Hotelzimmer gehen und dann ist gut. Das fand ich jetzt in dem Falle auch einfach, ja, es war einfach überflüssig, meiner Meinung nach.
Ja, am nächsten Tag, glaube ich, dann machen sie sich auf zu dem Haus, wo sie vielleicht hoffentlich auf Liberty treffen sollen. Eine schwarze Frau öffnet, lässt sie nicht so rein und lässt sich nicht in die Karten gucken. Sie sagt nicht weiter was zu Liberty und letztlich überredet MM sie und doch, MM hat sie überredet, ne? Mhm.
Ja, genau.
Genau. Und ja, sie erklärt so, ja, ihr Bruder wurde halt getötet von eben Liberty, hat nur eine Entschädigung von $5,000 bekommen, also auch vielleicht sogar ein ähnliches Schicksal, so ein bisschen, was Huey hat, weil Huey ja auch nur leicht entschädigt wurde für den Verlust seiner Partnerin, ne?
$45,000 oder so angeboten.
Ja, genau.
Stichwort, wie viel ist dein Leben wert?
Ja, ja.
Also, schon krass. Aber auch hier in einer, es ist verbunden mit einer Flashback-Szene, in der praktisch diese Dame erzählt, dass die auf dem Rücksitz von dem Auto sitzt, das Auto ihres Bruders wird angehalten und sie sieht das nur durch den Regen, dass dann eben einer da einfach eine Frau ist, vermutlich diese Liberty. Und dann sagt sie, ja, hey, dein Wagen war Gegenstand oder war Fluchtwagen in einem Raubüberfall. Und so, nee, das ist nicht so. Und dann zack, haut sie dem aufs Maul. Und und prügelt den halt windelweich, dass der halt tot ist. Und dann auch hier wieder dieses wirklich nur eine Sekunde oder anderthalb Sekunden zeigen, was das ausmacht, dieses, also was das wirklich für einen Impact ausmacht, was einfach zu zeigen, was Superhelden so ein bisschen so fähig sind, gefühlt, weil sein Gesicht ist komplett eingeschlagen.
Ja.
Also ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe ja dieses Foto geschickt von Homer Simpson, wenn er diesen super sauren Gummidrops da klaut und dann gefragt wird, ja, hast du den gegessen? Und er halt einfach komplett so mit dem Mund halt so nach innen so, nee, überhaupt nicht. Genau so sah es halt aus.
Ja.
Also googelt das mal, googelt mal Homer Sauer und dann könnt ihr euch das ungefähr denken. Wahnsinn. Also auch hier wirklich nur eine Sekunde oder sowas, aber diese Sekunde, die haut einfach rein, die einfach so, wow, krass. Muss man nicht lang draufhalten. Der Impact ist da, es ist einfach, das trifft. ja. Wahnsinn. Also das hat mich auch echt kurz so wow fertig gemacht. Ja, genau. Und im Prinzip wird so klargestellt, dass Liberty immer noch lebt und Liberty aber nicht Liberty ist, sondern heute unter dem Namen Stormfront am Start ist. Also da findet man dann halt auch nochmal so eine krasse Revelation, da findet man noch eine krasse Offenbarung halt statt, so okay, die ist doch am Leben, die ist auch damals schon Arschloch gewesen und vor allem die altert nicht. Also das ist dann auch wieder spannend, so irgendwie, okay, krass. Ne? Ja, und mit dieser Erkenntnis, ja, fahren die dann so langsam wieder dann auch zurück. Ja. Was auch ganz cool war an der Szene, war auch eben, wenn der MM dann die Dame dann so zu überredet, dass sie, dass er sie praktisch, dass sie reingelassen werden, indem er von seinem Vater erzählt, was ich auch eine schöne Geschichte fand, wie halt sein Vater einfach dann auch, der war Anwalt und er hat sich mehr oder weniger zu Tode gearbeitet, um, weil er einfach diese, ja, weil er einfach diesen, ja, warum fällt mir das Name, der Name gerade nicht ein? Was ist ein Justice? Gerechtigkeit einfach nicht erfahren hat. Und da einfach von Tag ein, Tag aus an dieser Schreibmaschine saß und immer klack, 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 bis er eines Tages der MM als Kind aufgewacht ist und diese Schreibmaschine einfach nicht mehr geklackert hat, weil der Vater sich zu Tode gearbeitet hat, weil das so stressig war. Also da auch wieder so ein Blick, auch hier so irgendwie wieder, okay, MM doch tieferer Charakter als vorher gedacht. Und auch hier wieder Chapeau, finde ich geil, dass die Folgen auch irgendwie alle immer so eine Stunde gehen, die aber auch fast zu 100% irgendwie mit Informationen so vollgepackt sind und Backstories. Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut hier an der Serie. Und auch hier der MM ist mir da einfach jetzt einfach nochmal ein bisschen sympathischer geworden.
Ja, definitiv. Weil
der Kampf des Vaters ist zum Kampf des Sohnes geworden.
Ja.
Genau.
Genau, und das war es dann, glaube ich, vom Inhalt auch schon ganz grob zu der Folge. Viel passiert nicht mehr, außer dass, wie gesagt, Becker fliegt nicht mit Butcher, der kommt dann auch wieder, alle mehr oder weniger, geht mit leeren Händen aus. Starlight sagt Yui noch, dass sie nicht so Lust auf eine Beziehung hat. Was dann halt auch wieder ist, was du vorhin gesagt hast, so dieses Ross und Rachel, will they, won't they, irgendwie. Ja, irgendwie komisch. Das
war irgendwie.
Was mich da auch so ein bisschen gestört hat, Yui rennt die ganze Zeit in der Öffentlichkeit rum. Ist nicht irgendwie ein fettes Kopfgeld auf Yui ausgesetzt und auf die anderen Boys?
Ich glaube auf alle Boys.
Das fand ich auch dann irgendwie so, hä? Also das scheint auch niemand zu stören. Aber gut, das ist Nitpicking. Also ja, das stört mich jetzt nicht mega. Nitpicking
einer doch recht guten Serie auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Ja. Wie würdet ihr jetzt hier so die erste, ich sag jetzt mal die erste Folge nach den drei initiellen Folgen so ranken, würde ich sagen, die war ganz gut. Also ich persönlich, ich fand die alleine so wegen der Backstory her, das war so ein bisschen so eine Exposition-Folge irgendwie, weil man da halt jetzt rausfindet, okay, Liberty ist Stormfront, nur halt jetzt rebranded und ja, wie gesagt, man findet einfach mehr über die Charaktere selber raus, vor allem halt MM. Das fand ich da schon ganz, ganz gut. War jetzt nicht so unterhalten wie jetzt in den ersten drei Folgen, aber durchaus eine solide Sache.
Ich mochte die Folge eigentlich ganz gerne, einfach weil sie für mich jetzt so diese Weichen gestellt hat, so wo es jetzt weit hergeht, so, ne? Und so diesen Homelander-Weg, so mit diesen Doppelgängern, das fand ich sehr krank. Halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so für mich auch sehr unterhaltsam halt.
Also ich muss sagen, für mich hat die Folge im Vergleich zu den vorigen ein bisschen abgebaut. Einfach allein wegen der angesprochenen Szenen mit Billy und Becker, die mich einfach, weiß nicht, ein bisschen gestört haben, die mir zu lang und zu viel und zu oft das Gleiche waren. Es war mir zu wenig The Deep. Ne? Das ist immer ein gerechtfertigter Kreditpunkt, glaube ich. Aber ja, ich werde jetzt nicht aufhören, die Serie zu gucken, weil mir die Folge jetzt ein bisschen weniger gefallen hat. Alles, was mit Homelander war, stimme ich dir voll zu, hat mir super gefallen. Alles, was mit Frenchie und Kimiko ist, gefällt mir eh jedes Mal, egal was da passiert. Von daher, Black Noir hat ein bisschen was von sich gezeigt, den finde ich auch immer noch nach wie vor mega interessant. Von daher, alles gut.
Super. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder hier mit der vierten Folge. Ich würde jetzt einfach jetzt hier sagen, Leute, cool, dass ihr wieder mit am Start wart, dass ihr mit hier reingeschaltet habt. Nächste Woche dann auch direkt, wenn die neue Folge rauskommt, die fünfte, da sind wir auch wieder mit am Start, diesmal mit einer Anmoderation, die nicht von mir kommt und deswegen einfach 10-mal besser ist als das, was wir vorhin hatten. Marco, kannst du das nachher einfach rausschneiden? Dann ist das auch okay, okay? Alles klar. Also ich sag jetzt einfach mal, jetzt schon guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet, auf dem Weg zur Arbeit, noch kurz vorm Einschlafen. Ja, macht's gut einfach. Bis bald.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.